Außerdem war ich ja noch gar nicht zu Ende. Was ich sagen wollte war, wenn die Merkel aus Opportunismus das täte, was das Volk will, da wären wir ja vergleichsweise gut dran. Dann hätten wir demnächst einen flächendeckenden Mindestlohn, wir hätten Atomausstieg, wir hätten Tempolimit, Rückzug aus Afghanistan und ein Berufsverbot für die Anlageberater aller deutscher Banken. Da, verstehen Sie, das Volk ist ja weiter als Sie. Sie will ja nur ohne Tempolimit mit Vollgas wieder in die Sackgasse, mit Volldampf, wieder dahin zurück, sagt sie, wo wir vor der Krise waren. Und wo waren wir vor der Krise? Vor der Krise. Nicht? Ganz vorne mitmischen beim Zug der Lemminge über die Klippen. Das Volk. Das Volk. Das Volk zum Beispiel, das Volk würde liebend gern den Banken das Ansehen wiedergeben, was sie früher mal hatten, als man sie noch Geldverleiher nannte. Nicht ein dreckiges Handwerk, das ein ehrbarer Christ gar nicht ausüben wollte, als die Ackermänner und die Nonnenmacher dieses Landes bei Hof noch den Dienstboteneingang nehmen mussten, statt heute als Dudesfreund der Herrscherin an der Tafel neben mir zu sitzen. Das dürfen sie nämlich erst, seit sie den Mächtigen da oben den Wahlkampf finanzieren und dafür das Monopol von den Silbertaler verlangt haben und bekommen haben. Nicht wahr? Das weiß sie alles, nicht wahr? Wenn sie opportun wäre gegenüber dem Volk, dann verliert sie die Gunst der Mächtigen. Ihre Macht ist ja nur geliehen. Wenn sie zur mächtigsten Frau der Welt gekürt wird von den Medien, dann ist das doch eine plumpe Farce. Sie ist ja noch nicht mal die mächtigste Frau in diesem Land. Das ist Liz Mohn und Friede Springer, Bild und Bertelsmann, die lautstarken Herolde eines maroden Systems, das weltweit an den Fäden der Geldverleiher zappelt. Nicht wahr? Ein Handstreich von Friede Springer würde reichen und ihre Tintenknechte schreiben die Kanzlerin vom Thron herunter und werfen sie ihrer eigenen Partei zum Fraß vor. Die wahrhaft Mächtigen. Ja, jetzt warten Sie doch. Nicht wahr? So, das ist die Situation. Die wahrhaft Mächtigen, das ist gewiss, haben die Gunst des Volkes längst verloren. Nicht? Und deswegen ist diese Frau so wertvoll für sie. Solange die Frau die Gunst des Volkes hat, hat sie die Gunst der Macht. In der Biologie nennt man das eine Symbiose. Und wenn es zu Lasten des Wirtstiers geht, dann nennt man es eine parasitäre Symbiose. Und das Wirtstier, das sind wir. So, jetzt wird es Zeit, dass ich gehe.
Nummer 185, geht's bührenfrei. Hallo und herzlich willkommen zum 185. Kompott, den ich am heutigen Freitag, dem 11. Dezember 2009 aufgenommen habe. It is 13, 32. Leider nicht mehr 31, sonst hätte sich das schön vorwärts und rückwärts lesen lassen. Egal. Bei Wetter, was eigentlich laut Wettervorhersage irgendwie hätte pissig werden sollen. Sympathischerweise hat es dann beschlossen, nachdem ich genügend Gegenmaßnahmen ergriffen habe, dass es doch nicht pissig geworden ist. Oder Flugzeug. Wo ist eigentlich der Beluga, den ich hier immer habe? Egal. Inhaltlich gibt es heute mal wieder das, was es eigentlich immer wieder gibt, nämlich zwei Teile Politik, ein Teil Tech, diesmal allerdings ohne Space. Das Intro, den Machtrand, den habe ich aus Neues aus der Anstalt Nummer 28 geklaut. Ja, der ist schon ein paar Tage älter. Was nichts daran ändert, dass es gerade auch ein Beispiel dafür gab, dass er doch recht hat. Nämlich im ersten Teil. So, geht um die ganze Steuerkacke. So, und was ihr euch jetzt gerade genau auf die Ohren tut, ist dann übrigens Teil 1 Politik, die erste Hälfte für diese Woche mit Steuergeschenken und dem Afghanistan-Boom sowie, was war das? Ach so, der Grippe, genau. Kalik, 6 Grad, drizzlige Broken Clouds und Nippy Greetings. Die 6 Grad fühlen sich wie 2 oder 3 an. Wind macht 13 oder 15 bis 18 km/h aus dem Norden. Und ja, iPhone kommt jetzt gleich in die Tasche, weil ich nämlich beschlossen habe, diese Woche das wahrzumachen, was ich letzte Woche gesagt habe. Diese Woche kommt man ein ganz anderes Gerät als Outline-Gerät zum Einsatz. Ein Gerät, was ich schon eine ganze Weile nicht mehr außerhalb meiner Wohnung hatte. Aber so, machst du zu. So. Fein. Aber das ist einfach größer als der große Touch. Weil es ist nämlich der kleine Teil. Und deswegen ist er größer. So, da bin ich dann wieder. Irgendwas macht hier komische Geräusche. So, wie gesagt, da bin ich dann wieder. Miet. Was haben wir denn Schönes? Das Steuerpäckchen. Wie völlig überraschend, der Bundestag hat nämlich am letzten Freitag noch dem Steuerpaket zugestimmt. Berlin, der Bundestag hat dem umstrittenen Steuerpaket der schwarz-gelben Koalition zugestimmt. In namentlicher Abstimmung belegte das Parlament mit der Mehrheit von Union und FDP das Wachstumsbescheißungsgesetz. Beschleunigungsentschuldigung, steht da. Familien, Firmen und Erben sollen um bis zu 8,5 Milliarden Euro entlastet werden. Offen ist, ob die Länder am 18. Dezember im Bundesrat grünes Licht geben. Ja, wie gesagt, hatten wir letzten Freitag die Meldung, 11.50 Uhr steht da dran. Nicht der falsche Knopf. Dann hat die Opposition eine Rauskaufaktion für die Steuerzusage erwartet. Ja, weil die Länder haben ja nun recht mehrheitlich durchblicken lassen, dass sie das nicht wollen. Und ja, nachdem sogar unionsregierte Länder, schließlich Hohlschwein, Thüringen, fallen gelassen haben, dass sie mit dem ganzen Steuermist nicht mitmachen wollen, weil das die nämlich ernsthaft Geld kostet, diese lustigen Steuergeschenke, war irgendwie zu erwarten, dass das dann Probleme geben könnte. Irgendwo ist mir gerade noch nicht ganz klar, wo hier das Kabel langläuft. Egal. Es zieht nämlich ein bisschen an den Ohren. Und das ist schlecht. So. Und jedenfalls hat dann also die Opposition erwartet, dass die Bundesregierung die Zustimmung im Bundesrat durch konkrete Finanzzusagen erkaufen wollen könnte. Die Grünen richten ihre Kritik gegen Bundesbildungsministerin Annette Schavan, die den Ländern als Kompensation höhere Bildungszuwendungen in Aussicht gestellt hat. Auch die SPD argwöhnt, dass CDU-Chefin Angela Merkel bei einem Krisentreffen am Sonntag finanzielle Zugeständnisse an die schwarz-gelbe Koalition Schleswig-Holsteins machen könnte. Da habe ich mir dann nur zukommentiert, na, das wäre ja mal völlig unterraschend. Na, sowas hatten wir doch noch nie. Dann, passend zum Intro, die Blöd ist dagegen. Bild, Doppelpunkt, Hunderttausende zahlen 2010 mehr Steuern. Berlin, viele Beschäftigte müssen nach einem Bericht der Bild-Zeitung trotz Steuerentlastungen im Jahr 2010 mehr Steuern bezahlen als bisher. Die Mehrbelastung beträgt je nach Einkommenshöhe bis zu 9,16 Euro im Monat. Hä? Meldet das Blatt unter Berufung auf den Bund der Steuerzahler. Es trifft demnach vor allem kinderlose Arbeitnehmer mit Steuerklasse 3 und einem Bruttoeinkommen zwischen 1.685 und 2.700 Euro. Auch Alleinerziehende mit einem Kind und einem monatlichen Bruttolohn zwischen 1.020 und 1.200 Euro sind betroffen. Da hat dann wohl Merkel das bedingungslose Wohlwollen der Blöd verloren. Wie gesagt, siehe Intro. Das wusste ich nicht, dass das Intro so sehr passen würde, weil die Meldung kommt von Montag. Und ich habe das Intro schon am Sonntag ausgesucht. Aber ja. Na? Und dann gab es noch eine Meldung aus Schleswig-Holstein. Die schwarz-gelbe Landesregierung von Schleswig-Holstein bleibt trotz des Entgegenkommens des Bundes bei den Bildungsausgaben bei ihrem Nein zu den geplanten Steuersenkungen. Die Position von Schleswig-Holstein zum Wachstumsbeschleunigungsgesetz ist unverändert, sagte der Sprecher des schleswig-holsteinischen Finanzministeriums, Thorsten Borchers, der Frankfurter Rundschau in Klammern Dienstagsausgabe. Zwar sei der Vorstoß von Bildungsministerin Annette Schavan, CDU, ein Zeichen, das in die richtige Richtung deute, wir brauchen aber einen dauerhaften und fairen Ausgleich für wegfallende Steuereinnahmen. Dies leisteten zwecksbestimmte Bildungsausgaben des Bundes nicht. Na, also im Moment sieht's noch nach einem Nein aus. Ich weiß nicht, ob sie sich da noch irgendwie ein bisschen mehr kaufen, aber also das, was sie bisher auf den Tisch gelegt haben, reicht offensichtlich nicht. Nicht für Schleswig-Holstein und sie brauchen alle CDU-regierten Länder. Oder irgendwelche nicht-CDU-regierten Länder. Nun, nachdem die Bundestagsfraktionen der Nicht-CDU und FDP und CSU also nachdem alle anderen Bundestagsfraktionen dem ganzen Ding ablehnend gegenüberstehen, darf man annehmen, dass es vielleicht eventuell keine Zustimmung von denen geben könnte. Aber ich weiß auch nicht. Dann hieß es mal Mehrwertsteuer für Länder. FDP, höherer Mehrwertsteueranteil für Länder möglich. Berlin, die FDP, hält eine stärkere Beteiligung der Bundesländer am Mehrwertsteueraufkommen für denkbar. Das sagte Parteivize Andreas Pinkwart in Berlin. Pinkwart, war das nicht die dumme Faselfresse, der da im Heute-Journal eine reingewirkt bekommen hat? Ich meine, mich entsinnen zu können, der wäre das gewesen. Dafür müssten sich aber die Länder zu konkreten Verbesserungen an Schulen und Hochschulen verpflichten. Pinkwart sagte, der Vorschlag sei nicht als Kuhhandel zu verstehen. Nee, nicht Kuh, sondern, sagen wir mal, wie heißen die Dinger mit den zwei Höckern? Kamel, genau, Kamelhandel. Um die Zustimmung der Länder zu den geplanten Steuersenkungen zu erkaufen. Ein konkretes Finanzvolumen nannte der FDP-Vize nicht. Ne, kein Kuhhandel, nö, klar. Völlig logisch, das ist, macht ihr regelmäßig so eine Übungen. Toll, jetzt haben wir da hinten zwei bunte Vögel. Zwei bunte Vögel, nein, drei. Werden auch immer mehr. Was auch immer das für Vögel sind. Und ich habe immer noch keinen Kopf dabei. Der Bundesrechnungshof ist übrigens dagegen. Die Kreditlast des Bundes erreicht in den nächsten Jahren nur eine neue Dimension. Zum Jahresende 2009 wird der Gesamtschuldenstand des Bundes erstmals über der Billionengrenze liegen, schreibt der Bundesrechnungshof in seinem neuen Prüfbericht. Darin fordert er, wie bereits zuvor, der Sachverständigenrat und die führenden Forschungsinstitute die Koalition zu einer Kursumkehr auf. Der Rechnungshof vermisst nicht nur eine klare Strategie zum Schuldenabbau, er stellt sich auch gegen die Pläne von Union und FDP, dem Staat weiter Einnahmen zu entziehen. Für Steuersenkungen gäbe es derzeit keinen größeren finanziellen Spielraum, betont der Rechnungshofpräsident Dieter Engels. Vielmehr ist die Konsolidierung des Bundeshaushaltes das Gebot der nächsten Jahre. Durch die hohen Verbindlichkeiten muss der Bund jedes Jahr 40 Milliarden Euro Zinsen an seine Gläubiger zahlen. Und nimmt übrigens nächstes Jahr, was war das? Schäuble-Meldung, 100 Milliarden Neuschulden? Bei einem Finanzvolumen, einem Einnahmevolumen von gerade mal 200 irgendwas Milliarden. Oder anders ausgedrückt, der nimmt so viel Schulden auf, dass er, wenn er die jetzt sofort zurückzahlen wollte, also ein halbes Jahr überhaupt nichts ausgeben dürfte. Oder anders ausgedrückt, da kommen wir so schnell überhaupt nicht mehr jemals wieder raus. Aber hey. Nächstes Jahr werden die Steuereinnahmen laut Rechnungshof komplett durch Sozial- und Zinsausgaben aufgezehrt. Die Verschwendung beziffern die Kontrolleure auf rund 1 Milliarde Euro. Darüber hinaus legten sie Vorschläge für Einsparungen und Mehreinnahmen von 21 Milliarden Euro in den nächsten 5 Jahren vor. Beispielsweise müsse die Politik Steuervergünstigungen streichen und die Finanzbeziehungen zwischen Bund und Ländern schärfer trennen, um Überschneidungen zu vermeiden. Der Sparappell stößt mitten in die Debatte über die Steuersenkungspläne der Koalition. Diese werden nicht allein von der Opposition kritisiert, sondern auch von den Bundesländern. Vor allem das schwarz-gelb regierte Schleswig-Holstein droht den Parteifreunden damit, das Vorhaben im Bundesrat zu kippen. Da gab es dann irgendwo den Kommentar, der Bundesrechnungshof, der hätte sich doch aus so einer politischen Debatte rauszuhalten. Nur andererseits, wo kein Geld da ist, darf auch ein Bundesrechnungshof mal darauf hinweisen, dass übrigens kein Geld da ist. Na, und es ist übrigens kein Geld da. Gar nichts. Na, die Steuergeschenke aus einer leeren Kasse. Kann man sich ja mal irgendwie überlegen, ob das sinnvoll sein kann. Naja, das Märchen von, wenn wir mehr Geld, wenn wir weniger Geld einnehmen, nehmen wir mehr Geld ein. Was irgendwie völlig unbewiesen ist. Der Touch hier meint, es wäre noch 34. Armband auch meint 35. Ah, ja. Ne, also so viel zu der Steuergeschichte fürs Erste. Das wird noch weitergehen. Ne, also wenn der nächsten Freitag der Bundesrat zusammenkommt, ist halt die Frage. Im Moment sieht es nach einem Nein aus Schleswig-Holstein aus. Das hieße effektiv, wenn dann nicht mindestens ein nicht-CDU-regiertes Land umkippt, dann wird das nichts. Dann geht das Ganze in den Vermittlungsausschuss. Das wird zu gut Deutsch zum Jahresende nichts mehr. Na, und dann kommen die Wahlversprecher halt sonst wann. Steuergeschenke, fällt mir dazu spontan ein. Ein Kommentar von, wie hieß er doch gleich? Na, wo ich glatt letzte Woche vergessen habe zu erwähnen, dass ich das Intro nicht gekürzt hatte. hier nicht eben noch so ein komischer Vogel? Aber ja, steckt euch eure verfickten Steuersenkungen doch mit Anlauf hinten in eure Piep! Ja. Dann gibt's zu der Afghanistan-Geschichte auch natürlich wieder Neues. Das war irgendwie die Meldung, die in der vergangenen Woche irgendwie groß durch die Medien getragen wurde. Da hat Merkel nämlich Fähnchen im Wind gespielt. Merkel teilt Gutenbergs neue Luftangriff-Bewertung. Berlin-Kanzlerin Angela Merkel teilt die neue Bewertung von Verteidigungsminister Karl Theodor zu Gutenberg, dass der Luftangriff von Kunduz militärisch nicht angemessen war. Hat die Frau überhaupt irgendwelche Informationen? Oder stellt sie sich jetzt einfach nur hin, um zu sagen, ja, ich auch. Ich meine, das können sie eigentlich auch gleich lassen. Hat sie sich eigentlich vorher auch hinter ihn gestellt, sei herumgetönt hat, das sei militärisch angemessen, auch wenn er überhaupt keine Informationen hatte. Beziehungsweise, ne, das kommen wir gleich noch zu, glaube ich. Ich meine, den Eintrag hatte ich ja noch irgendwo. Die Kanzlerin könne das gut nachvollziehen, sagte Regierungssprecher Ulrich Wilhelm. Gutenberg habe sie vor seiner Rede gestern über seine Absicht informiert, den von einem deutschen Oberst befohlenen Luftschlag nun als falsch zu werten. Er hatte sich korrigiert, nachdem ihm zunächst vorenthaltene Berichte vorgelegt worden waren. Plus die andere spannende Frage, wenn sie sich dann schon hinter ihn stellt, rudert sie dann auch so wie er? Von wegen, war zwar militärisch unangemessen, aber der Klein hat trotzdem richtig gehandelt? Was dann die Frage aufwirft, hey, wenn es militärisch unangemessen war, warum hat er dann richtig gehandelt? Oder hat er richtig gehandelt? Damit müsste es aber eigentlich militärisch, zumindest aus seiner Sicht, zu dem Zeitpunkt auch angemessen gewesen sein, oder wie, oder was? Ne, da hat er ja Wilhelm da ganz ordentlich rumgerudert, wo nicht so richtig klar ist, was da rauskommt. Ach, ich kann einfach rüberlatschen. Der Wagen da wird nicht in die Gleise reinfahren, wenn er ein bisschen in seinem Leben hängt. So. Na, also Wilhelm hat er ja ganz ordentlich gerudert. So, dann ist ja geplant, einen Untersuchungsausschuss aus dem Verteidigungsausschuss zu machen. Hatte ich ja letzte Woche auch schon die Meldung. Und da gibt's jetzt eine Meldung. Union will nämlich Steinmeier zu Luftangriff befragen. Berlin, Ex-Außenminister Frank-Walter Steinmeier, soll vor dem Untersuchungsausschuss zum Luftangriff in Afghanistan. Das fordert Unionsfraktionschef Volker Kauder in der Passauer Neuen Presse. Die restlose Aufklärung verlange auch nach einer Beantwortung der Frage, was Steinmeier und das Auswärtige Amt wussten. Schließlich sei für die Auslandseinsätze der Bundeswehr das Auswärtige Amt ebenso zuständig wie das Verteidigungsressort. Nachdem die ja vorher rumgefeixt hatten, dass sie auch Merkel irgendwie im Untersuchungsausschuss befragen wollen würden und wissen wollen würden, was Merkel wann denn wie und wo gewusst haben will, ist das eigentlich völlig logisch, dass auch Stoney da dann mal eine Aussage machen darf? Ich vermute mal, er will von nichts gewusst haben. Oder er hat keine Erinnerung daran oder so, ne? Da gibt's ja gute Vorbilder, so. Gehirn eingefroren. Dann gab's noch die Meldung, viel mehr Bomben. Bundeswehr wollte nämlich mehr Bomben gegen Tanklaster. Die Bundeswehr in Afghanistan soll ursprünglich mehr Bombenabwürfe auf zwei von Taliban gekaperte Tanklastzüge angefordert haben, berichtet zumindest das Nachrichtenmagazin Der Spiegel. Der Fliegerleitoffizier des deutschen Oberst Georg Klein habe 6 Bombenabwürfe verlangt. Die Besatzung der US-Kampfjets vom Typ F-15 habe aber widersprochen. Es seien nur 2 Bomben nötig. Bei dem Angriff vom 4. September waren bis zu 142 Menschen getötet oder verletzt worden, darunter auch Zivilisten. Was dann bei mir die Frage aufgeworfen hat, ob dann, wenn das denn stimmt, Wilhelm fällig ist. Ne, weil so frei nach dem Motto militärisch angemessen, bla. Und der hat doch nur gehandelt, um seine Offiziere zu schützen, was auch totaler Bullshit ist. Aber hey, na, also wenn er dann sagt, nein, mach die platt, mach sie so platt, dass da überhaupt niemand jemals irgendwie überleben kann, da wäre dann allerspätestens die Frage, warum? Na? Warum sollen die so platt gemacht werden, wie man nur sonst irgendwas kann? Vor allem, weil es dann irgendwo hieß, ja, die Amerikaner hätten wiederholten angeboten, dass sie doch einfach mal drohend drüber fliegen könnten. Wo dann irgendwie der deutsche Fuzzi da gesagt haben soll, nein, bombardiert sie jetzt. Aber wir können auch nochmal drüber fliegen. Nein, ihr sollt sie bombardieren. Schmeißt alles, was ihr habt. Habt ihr gerade keine A-Bombe dabei? Na gut, dann schmeißt irgendwas Konventionelles. Wo sich dann allerspätestens irgendwie die Frage aufdrängt, was soll das werden? Ja, ich meine, okay, dann könnte die KSK-Meldung wieder dazu passen. Ich weiß gar nicht, habe ich eigentlich die KSK-Meldung dabei? Ja, habe ich. Franz Walter Ahnungslos habe ich mir dann jedenfalls noch dazu notiert. Steinmeier, Informationen vorenthalten? Fragezeichen. Berlin, der ehemalige Außenminister Frank-Walter Steinmeier schließt nicht aus, dass dem Auswärtigen Amt Informationen zum Luftangriff in Afghanistan vorenthalten wurden. Dies müsse der Untersuchungsausschuss genauso klären wie die Frage, was das Kanzleramt wann wusste. Das sagte der SPD-Fraktionsvorsitzende der Welt am Sonntag. Die Union will, dass auch Steinmeier im geplanten Untersuchungsausschuss vernommen wird beim Luftangriff am 4. September, bla und so weiter. Ist eine Meldung von Samstag. Na, also zu gut Deutsch, er kann nicht ausschließen, das ist so eine Nullaussage. Er kann auch einfach mal seine dämliche Fresse halten, das hat ungefähr den gleichen Aussagecharakter. Er kann nicht ausschließen, das, ja, was wusste er denn nun? Kann er doch mal auf den Tisch legen, was wusste er denn, während er noch Minister war? Na, anstatt zu sagen, ja, ich war darüber informiert, dass, sagt er, na, ich weiß ja nicht, ob ich vielleicht nicht doch irgendwas nicht wusste. Ja, dann erzähl mir doch mal, was du alles nicht weißt. Stony, die Liste könnte etwas länger werden. Ich habe aber gerade 5 Minuten Zeit. Na, also was soll das? Däh. Also mal ganz davon abgesehen, dass das irgendwie jetzt der große Aufreger der Woche ist, was, sagen wir mal so, ich habe zwischendurch immer wieder den Verdacht, das soll von irgendwas ablenken. Mir ist nur noch nicht ganz klar, von was es denn nun eigentlich ablenken soll. Von daher, alles so ein bisschen eigenartig. Na, und seine Klappe aufgemacht hat er ja auch nicht. Dann gab es eine schöne Zu-Bummen-Fassung. Die Frankfurter Rundschau hatte da mal ein bisschen was zusammengeschrieben. Die Bundeswehr hat einem Bericht zufolge anders als die US-Piloten einen sofortigen Luftangriff auf die beiden entführten Tanklaster Anfang September in Kunduz verlangt. Die Besatzung des Jagdbombers dagegen habe mehrfach Tiefflüge statt des Angriffs vorgeschlagen, berichtete das Magazin Spiegel unter Berufung aus dem auf Auszüge aus dem NATO-Abschlussbericht, dem im Zweifelsfall geheimen NATO-Abschlussbericht, den wir immer noch nicht zu sehen bekommen haben, wo mich mal interessieren würde, warum eigentlich? Na, wer doch nichts zu verbergen hat, Punkt, Punkt, Punkt. Aber ja. Es habe zwischen den Piloten und dem deutschen Fliegerleitoffizier während des Einsatzes auch Streit darüber gegeben, wie viele Bomben abgeworfen werden sollen. Laut Spiegel zeigen Auszüge des Funkverkehrs zwischen dem US-Piloten und dem Fliegerleitoffizier, dass die Besatzung des F-15-Jagdbombers nicht nur ein- oder zweimal Tiefflüge vorgeschlagen habe, sondern fünfmal. Der deutsche Offizier habe geantwortet, negativ, das Ziel soll sofort angegriffen werden. Ein US-Kommandeur habe bei seiner Vernehmung berichtet, der Fliegerleitoffizier habe 6 Bomben gefordert. Die Besatzung des Jagdbombers habe dagegen 2 für ausreichend gehalten. In einem früheren Bericht hieß es dagegen, die US-Piloten hätten stärkere Bomben einsetzen wollen. Bei dem Bombardement wurden einem geheimen NATO-Bericht zufolge bis zu 142 Menschen getötet. Umstritten ist, wie viele zivile Opfer es gab und wann die Spitze des Verteidigungsministeriums darüber informiert war. Der frühere Ressortchef Franz Josef Jung, CDU, war wegen der Verheimlichung von Informationen in seinem damaligen Ministerium als Arbeitsminister zurückgetreten. Die zeitlichen Abläufe und Informationspannen soll nun ein Untersuchungsausschuss klären. Der frühere Außenminister Frank-Walter Steinmeier schloss nicht aus, dass auch dem Auswärtigen Amt Informationen über den Luftangriff vorenthalten wurden. Dies müsse der Untersuchungsausschuss genauso klären wie die Frage, was das Kanzleramt wann wusste, sagte der SPD-Politiker der Welt am Sonntag. Dem Auswärtigen Amt sei der Feldjägerbericht zum Hergang des Angriffs erst am 27. November zugestellt worden, berichtete Steinmeier. Unionsfraktionschef Volker Kauder, CDU, drang in der Welt am Sonntag darauf, Steinmeier im Untersuchungsausschuss zu hören. Die SPD steht ja auf dem Standpunkt, der Minister habe eine Hohlschuld. Also möchte ich gern wissen, welche Informationen sich der Außenminister besorgt hat. Nach dem Willen aller Fraktionen im Bundestag soll der Verteidigungsausschuss in einen Untersuchungsausschuss umgewandelt werden und die Abläufe nach dem von der Bundeswehr angeforderten NATO-Luftangriff auf die beiden von Taliban entführten Tanklaster aufklären. Allerdings tagte der Verteidigungsausschuss anders als ein parlamentarischer Untersuchungsausschuss nicht öffentlich. Verteidigungsminister Karl Theodor Wilhelm zu Wilhelm, CSU, hatte am Donnerstag seine Bewertung des Luftangriffs korrigiert und das Bombardement im Gegensatz zu früher als militärisch nicht angemessen bezeichnet. Na, also das habe ich mir da am Montag einfach mal rausgeklaut. Ist eine, finde ich, ganz gute Zusammenfassung, was denn da nun eigentlich wem, wie, wo vorgeworfen wird. Und wenn da auch nur irgendwie ein bisschen was von stimmen sollte, dann ist da mal irgendwie die Frage, ob das denn nun militärisch angemessen oder nicht war und ob es denn nun nötig war, aus Sicht des Offiziers Klein, die Dinger da platt zu bomben, die Frage stellt sich dann glatt nochmal. Dann könnte es auch sein, dass Stoney seine Meinung nochmal ändern muss. Es sei nicht nur militärisch nicht angemessen, sondern es war auch zu der Zeit völlig unangemessen. Ne, weil bekanntlich waren die Tanklaster irgendwo im Schlamm, steckten die fest oder auf einer Sandbank oder was weiß ich in was. Auf jeden Fall steckten die fest. Die kamen da nicht weg. Was dann die Frage aufwirft, warum zum Kuckuck die dann in Grund und Boden gebombt werden sollen. Na, eine Frage, die sich ja durchaus auch vorher schon gestellt hat. Und gleich ist deine Leine zu Ende. Klapper. Aber ja. So, dann hätten wir da noch Geld für Opfer. Die Bundesregierung wird die Angehörigen der zivilen Opfer des Luftangriffs in Nordafghanistan entschädigen. Das teilte der Sprecher des Verteidigungsministeriums Christian Dienst am Montag in Berlin mit. Wie die Entschädigung konkret umgesetzt werden soll, verhandelte das Ministerium nun mit einem Anwalt der Angehörigen. Man habe sich am Montagmorgen an den Anwalt Karim Popal in Bremen gewandt, sagte Dienst. Der deutsch-afghanische Rechtsanwalt Popal hatte nach eigenen Angaben 78 Vollmachten von Hinterbliebenen des Luftschlags vom 4. September, bei dem bis zu 142 Menschen getötet und verletzt worden waren. Darunter auch viele Zivilisten. Ein deutscher Oberst hatte US-Kampfjets zur Bombardierung zweier von Taliban entführten Tanklastwagen im nordafghanischen Kunduz angefordert. Bloß kein Pfeilchen. Dienst sagte, es werde geprüft, ob es im Sinne der Angehörigen außergerichtlich eine Lösung geben könne, um einen möglicherweise jahrelangen Rechtsstreit zu vermeiden. Dazu gehöre die Frage, wer anspruchsberechtigt sei. Fakt ist, es wird eine Lösung geben. Auf die Frage, wie man dabei zwischen zivilen Opfern und sonstigen Toten unterscheiden wolle, sagte Dienst, das werden die Verhandlungen mit sich bringen. Die Verhandlungsrichtung sei aber nicht, möglichst wenig zivile Opfer herauszuhandeln. Nö, klar. Man wird einen objektiv vernünftigen Ansatz finden, unter dem man sich dann unter Umständen möglichst außergerichtlich einigt. Däh. Man wird... Man kann auch einfach mal aus seinem Arsch rausreden und nicht den Arsch in der Hose haben, zu sagen, ja, wir haben einen Fehler gemacht und ja, wir werden bezahlen. Man wird. Wenn ich sowas schon lese, werde ich aggressiv. Däh. Popal hatte zuvor erklärt, er hoffe auf eine außergerichtliche Einigung mit der Bundesregierung. Scheitere dies, wolle er auf Schadensersatz wegen fehlerhaften und grob fahrlässigen Verhaltens der Bundeswehr klagen. Dienst sagte nun, die Bundeswehr habe einen eigenen Anspruch, sich um die Hinterbliebenen kümmern zu wollen. Zu klären sei dabei auch, ob neben den Hinterbliebenen die Popal-Vertreter weitere menschenberechtigte Ansprüche hätten. In der Diskussion über eine mögliche Aufstockung der Truppen in Afghanistan bekräftigte Regierungssprecher Ulrich Wilhelm, die Bundesregierung wolle darüber nicht vor der internationalen Afghanistan-Konferenz Ende Januar in London entscheiden. CSU-Chef Horst Seehofer hatte im Gespräch mit der Blöd-Zeitung, Klammer auf Montag, Klammer zu, wenig Sympathie für eine Aufstockung gezeigt. Die militärische Präsenz müsse zunehmend an eine saubere Perspektive für ein Ende des militärischen Engagements gebunden sein, sagte er. Wilhelm sagte, bislang sei das in der Koalition völlig unbestritten gewesen, dass die Konferenz in London abzuwarten sei, bla bla, Fasel, bla bla. Entgegen anderslautenden Darstellungen durch den geheimen NATO-Bericht über den Luftangriff auf die beiden Tanklastzüge sieht sich die Bundeswehr unterdessen entlastet. Die deutschen Soldaten hätten eine wesentlich massivere Bombardierung abgelehnt, sagte der Sprecher des Bundesverteidigungsministeriums Dienst. So, und allerspätestens jetzt wird es fällig, dass sie den geheimen Bericht gefälligst veröffentlichen. Na, wenn sie sagen, nein, das stimmt ja nicht, Spiegel angeblich Informationen aus dem geheimen Bericht haben will, die sagen, das Gegenteil von dem, was die Bundeswehr da gerade von sich schwallt, sei richtig, dann wäre es nur konsequent, den geheimen Bericht doch einfach mal zu veröffentlichen. Dann können wir uns den alle mal in Ruhe durchlesen und können uns dann alle eine Meinung darüber bilden, was da denn nun eigentlich drinne steht. Na, vor allen Dingen, weil ja aus dem geheimen Bericht auch vorher schon der Schneiderhahn rausgelesen haben will, das sei alles bestens gewesen. Oder aus einem geheimen Bericht. Ich glaube, da gibt es ja mehrere geheime Berichte, die man irgendwie nur kennen darf, wenn man Bundesverteidigungsminister ist und vorher mal freundlich fragt, ob man vielleicht auch nochmal einen Blick reinwerfen darf. Wo sich mir dann aller spätestens die Frage aufdrängt, was soll das eigentlich? Was verheimlichen die hier? Gibt es überhaupt irgendjemanden, der diese Berichte lesen darf, der nicht Bundestagsabgeordneter oder Minister ist? Oder und? Na, weil, also ich meine, hallo? Das deutsche Militär ist da in Afghanistan tätig. Es sind offensichtlich Zivilisten bei einem von deutschem Militär angeordneten Angriff umgekommen, aber offiziell sind wir nicht im Krieg. Was dann allerspätestens die Frage aufwirft, was zum Kuckuck geht da eigentlich ab? Man habe bei einem wesentlich höheren Angebot seitens der Flieger begonnen. So hätten die Piloten den Abwurf von mehr als 6 Bomben angeboten. Komisch. Die Sponnenmeldung da sagt genau das Gegenteil. Aber hey, legt den Kackbericht auf den Tisch, dass wir uns alle in Ruhe durchlesen können, was dann wer wann und wo wie gesagt haben soll. Oder legt wenigstens das Funkprotokoll auf den Tisch. Auch dann können wir alle in Ruhe nachlesen oder nachhören, was denn da nun wo passiert ist. Die deutschen Befehlshaber hätten sich dann mit den Fliegern auf den Abwurf von zwei der kleinsten Bomben geeinigt. Dies gehe aus dem Bericht hervor, dessen Veröffentlichung die NATO trotz gegenteiliger Bitten von Verteidigungsminister Karl Theodor zu Wilhelm verweigere. Der Sprecher warf dem Spiegel vor, aus dem Zusammenhang heraus aus dem geheimen Bericht zu den umstrittenen Angriffen in Nordafghanistan zu zitieren. Bei vollständiger Lektüre entlastet das Papier die deutschen Verantwortlichen. Das Magazin hatte am Wochenende berichtet, die Bundeswehr habe anders als die US-Pilotin einen sofortigen Luftangriff auf die beiden entführten Tanklaster verlangt. Die Besatzung des Jagdbombers dagegen habe mehrfach Tiefflüge statt des Angriffs vorgeschlagen. Weiter schrieb der Spiegel, ein US-Kommandeur habe berichtet, der deutsche Fliegerleitoffizier habe 6 Bomben gefordert. Die Besatzung des Jagdbombers habe dagegen 2 für ausreichend gehalten. Bei dem Bombardement wurden dem geheimen NATO-Bericht zufolge bis zu 142 Menschen getötet. Umstritten ist, wie viele Zivilisten ums Leben kamen. Ja, Mai, legt den Bericht auf den Tisch. Wenn ihr den Bericht nicht auf den Tisch legt, brauchen wir über diese ganze Geschichte hier eigentlich nicht mehr weiter reden. Dann gibt's härtere Regeln. NATO verschärft nämlich nach Tanklasterangriff Regeln. Hamburg. Die NATO will die Regeln für Luftangriffe verschärfen. Das hat laut Spiegel Online ISAF-Oberkommandeur Stanley McChrystal befohlen. Grund sei ein Verfahrensfehler im Fall des von einem deutschen Oberst angeordneten Angriffs in Afghanistan. Die schärferen Regeln sollen bereits Mitte Dezember eingeführt werden. Bei dem Luftschlag Anfang September waren bis zu 142 Menschen getötet oder verletzt worden. Die Bundesregierung will nun Angehörige von zivilen Opfern möglichst schnell entschädigen. Balup. Dann gibt's auch noch Berichte so frei nach dem Motto, ja, wir wollen jetzt mal gucken, wie viele von den Toten waren eigentlich Zivilisten. Ne? Also so frei nach dem Motto, wenn der oder die Opferanwalt, Anwälte nicht vorlegen und beweisen können, dass es sich bei den Toten um Zivilisten gehandelt habe, dann gibt's kein Geld. Was ja dann auch so ein bisschen, wie sollen die das jetzt beweisen, ne? Wie sollen die beweisen, dass sie da nicht irgendwie in böser Absicht waren? Die sind tot. Das lässt sich sehr schlecht beweisen, was die noch als letztes wollten. Und eine konkrete Summe für diese Zahlungen steht nach Aussage des Verteidigungsministeriums noch überhaupt gar nicht fest. Weil man will ja erstmal gucken, wie viele Opfer es waren. Ja. Na, also ich meine, die Zahl 142, die in allen DPA-Meldungen immer durch die Gegend getragen wird, ist erstmal eine Zahl, die in allen DPA-Meldungen durch die Gegend getragen wird. Das ist noch gar nichts. Das ist noch nicht mal mehr irgendwie eine halbwegs offiziell anerkannte Zahl. Aber man kann natürlich auch erstmal so tun, als gäbe es keine, ne? Und dann irgendwie vorher aber schon rumgetönt haben, nee, aber wir wollen die Anzahl Opfer nicht runterrechnen. Logisch. Und dann gab es gestern noch eine Meldung, die irgendwie groß breit getreten wurde. Das ist nämlich das Kommando Spezialkräfte. Was ja irgendwie die Militär-Sonder-Super-Spezialtruppe ist. Bei dem Einsatz maßgeblich beteiligt gewesen sein soll. Und der Oberst Klein hätte auch nur als Chef Sondereinsatzgruppe überhaupt den Befehl zum Angriff gegeben haben können. Und bla und blub, was dann vielleicht erklären könnte, weswegen eventuell die dann auch gesagt haben, bombt die in Grund und Boden, da soll gar nichts mehr von übrig bleiben. Ich meine, hallo, die Tanklaster sind putt. Und auch so ungefähr alle, die sich rund um die Tanklaster aufgehalten haben, sind tot. Also von daher weiß ich nicht, was da irgendwie 6 Bomben hätte bringen können. Na, das sind Tanklaster, da ist im Zweifelsfall brennbarer Treibstoff drin. Schmeiß eine Bombe drauf, geht er hoch. Bumm. Jetzt kann man natürlich sagen, ja, aber wir wollen noch ein paar Zivilisten umbringen. Aber das hat gefälligst nicht Aufgabe eines deutschen Offiziers zu sein. Das hat überhaupt niemandes Aufgabe zu sein. Zivilisten umbringen nennt sich übrigens Mord. Na? Deswegen ist ja auch im Moment gerade immer noch in der Generalbundesanwaltschaft die Geschichte vor sich hin köcheln, ob er denn nun irgendwie was Böses gemacht hat, der Herr Klein. Na, eine durchaus berechtigte Frage, wo ja, nur um es nochmal aufzuwärmen, Anno Töff als der dass die Staatsanwaltschaft in, keine Ahnung wo, da das Verfahren angefangen hat, hat ja ein gewisser Jung, Franz minus Josef, der überhaupt ein Minus? Also Jung jedenfalls hat ja ganz zu Anfang rumgebrüllt, von wegen, was man sich denn erlaube, ein Verfahren gegen den Soldaten zu eröffnen. Das hat gefälligst richtig zu sein, was der macht, weil er macht das ja. Ja, und ein Soldat kann sich ja nicht irren, weil der ist ja unfehlbar. Ach nee, es war ja nur der Papst, der gefälligst unfehlbar zu sein hat. Na, also totaler Bullshit. Aber hey. So, und dann gibt es da noch Meldungen aus der Schweinegrippe, aus dem Grippeschwein. Das Grippeschwein vermeldet nämlich, neue Schweinegrippewelle möglich. Berlin, die Bundesregierung hat vor einer möglichen zweiten Welle von Schweinegrippeerkrankungen gewarnt. Es gebe immer weitere Neuerkrankungen, teilte Gesundheitsstaatssekretärin Annette Wittmann-Mautz in Berlin mit. In einigen Regionen stagnierten die Zahlen, aber eine weitere Welle sei nicht auszuschließen, sagte Wittmann-Mautz. Das Virus verbreite sich deutlich früher als die Erreger in normalen Grippesaisons, sodass für den gesamten Winter noch keinerlei Entwarnung gegeben werden könne. Los, Bürger, habt gefälligst Angst, habe ich da draus gelesen. Na, so frei nach dem Motto, ja, aber es kann noch eine zweite Welle geben. Hey, wenn die genauso harmlos ist wie die erste Welle, dann kann es auch noch 3, 4 und 5 Wellen geben. Na, das Zeug ist ja wohl irgendwie so, wie es bisher aussieht, so untödlich wie nur sonst irgendwas. Und sollte es die normale Saisongrippe verdrängen, wäre das sogar gut, weil es nämlich weniger Opfer fordert. Aber das ignorieren wir einfach, ne, weil es ist Schweinegrippe und Schweinegrippe ist schlimm. Und dann gibt's da noch eine interessante Meldung. Deutschland will nämlich Millionen Grippeimpfdosen abgeben. Berlin, DPA, die Bundesländer wollen mehr als 2 Millionen Schweinegrippeimpfdosen an andere Staaten abgeben, in denen sie benötigt werden. Hintergrund ist die Impfmüdigkeit der Deutschen. Bundesgesundheitsminister Philipp Rösler rief deshalb erneut dazu auf, sich gegen die Krankheit impfen zu lassen. Zwar gingen derzeit weniger Menschen mit Symptomen zum Arzt, eine zweite Welle könne aber kommen. Nur rund 5% der Bevölkerung seien bislang geimpft. Erst Panik verbreiten und dann das Zeug rausgeben, fand ich irgendwie so ein bisschen komisch. Was ich allerdings inzwischen irgendwo gelesen habe, soll die Regierung bestellt haben, 2 mal 80 Millionen Impfdosen. Weil sie waren irgendwie davon ausgegangen, zur Impfung bräuchte man 2 Dosen. Müsste man 2-mal irgendwie das Zeug gespritzt kriegen. Hund. Der will doch gleich bellen. Komischer Hund. Nö, bellt nicht. Also erst haben sie also Panik verbreitet, jetzt sieht's also, nach dem, was ich zumindest gehört habe, so aus, die Regierung hat also 160 Millionen Impfdosen bestellt und es stellt sich raus, eine Impfdosis reicht pro Person. Das heißt, man hat so bummelig 80 Millionen Impfdosen mehr bestellt, als man im absoluten Maximalfall benötigen wird, die allerdings auch erst irgendwann in 3 Jahren geliefert werden können, so wie es im Moment aussieht. Na, weil da gibt's ja dann auch noch das kleine Problem, das Impfzeug wird irgendwie nicht geliefert. Und das wirft dann die völlig berechtigte Frage auf, was zum Kuckuck das eigentlich werden soll, wenn es fertig ist. Aber jetzt haben sie also ein paar Impfdöschen zu viel und können die irgendwie günstig abgeben. Ist übrigens 10 Uhr. So, und damit gucken wir dann auch in die Musikecke. Es ist 10 Uhr, sagte ich. Fängst du mal an zu sprechen? Sag ich ja. In der Musikecke versteckt sich nämlich auch diese Woche wieder Anthony Rankin, wie eigentlich irgendwie ungefähr jede Woche. Und zwar mit dem 9. Titel aus dem Album The Distance. Der ist 4 Minuten 27 lang und trägt den Titel Broken Wings. Den gibt's dann auf die Ohren, gefolgt von Georg Schramm, Koch und Kellner, was ich aus YouTube piratisiert habe und 9 Minuten 17 lang ist. Georg Schramm hat sehr recht, muss ich schon sagen. Übrigens, der neue christlich-deutsche Fernsehen-Chefredakteur soll Peter Frey sein, der bisher irgendwie das Berliner Hauptstadtstudio führt. Kam zumindest gestern als Meldung. So, und dann sage ich einfach mal danke fürs Anhören, Runterladen, Streamen oder was auch sonst ihr immer noch so getan habt, um mich auf die Ohren zu bekommen. Und ich sage dann viel Spaß mit Broken Wings von Anthony Rankin und bis zum nächsten Mal, wenn er nichts dazwischen kommt.
If I scrape my hands on your jagged ground, would you tend to my wounds if I need you? Don't make me bleed again, don't make me bleed again. Were my safety net. Don't let me fall again, yeah. If only you tried to save yourself from all the sin surrounding both of us. Can't let us die again. Won't let us die again. Cause I made a broken wing. Somebody heal me. Silver lining ripped at the seam, and you forsake me, yeah. Mend my wings, mend my aching heart. Mend my wings, bring me out of the dark. Into the night I'll fly, leaving the world behind. Into the light I'll fly.
Meine Damen und Herren, ich muss Ihnen einen Fauxpas eingestehen. Ich habe mir eine peinliche Unterlassungssünde zu Schulden kommen lassen. Ich habe unseren zweiten Emmy-Preisträger gar nicht erwähnt. Nicht? Wir haben heute Abend nicht irgendeinen zweiten Emmy-Award-Preisträger, sondern einen ganz besonderen natürlich. Nicht wahr? Der ZDF-Intendant Markus Schächter, meine Damen und Herren, hat vor einer Woche... Nicht? Er hat vor einer Woche in New York für herausragende Führung eines Fernsehsenders in Zeiten von Internet und YouTube den Emmy Directorate Award erhalten. Und da gratulieren wir doch recht herzlich, Herr Schäfer. Was man da? Ich gebe natürlich zu, Herr Schächter, der Glückwunsch kommt ein paar Tage zu spät. Nicht. Seit ein paar Tagen sind Sie ja in der Presse nur noch das, was man in Amerika eine Lame Duck nennt. Nicht nur eine lahme Ente, preisgekrönt, aber angeschossen von Roland Koch und seinen Büchsenspannern von der Union. Nicht, denen Sie sich in den Weg gestellt haben bei der Absolvierung Ihres Chefredakteurs. Nicht? Das ist, wenn ich das mal sagen darf. Nicht? Das, ja, ist ja nun gut jetzt. Wir wollen es ja jetzt nicht im bekennenden Applaus ausarten lassen. Dass Sie sich dem in den Weg gestellt haben, Herr Schächter, ist aller Ehren wert. Respekt, kann ich Ihnen nur sagen. Ihre eigenen Parteigenossen haben Sie sich in den Weg gestellt, haben riskiert, dass Sie angeschossen werden und als Lame Duck enden. Und Ihre Sachargumente für die Längerbeschäftigung von Brenda waren ja wahrscheinlich auch richtig. Aber haben Sie nicht bemerkt, dass das einen Koch überhaupt nicht interessiert? Er ist der Koch und alle anderen sind die Kellner. Und wenn einer kein Kellner ist, dann wird er dazu gemacht. Das sehen Sie. Außerdem hätte er übrigens nur, dass man die anderen, Sie wissen es ja, der Verwaltungsrat hätte Brenda gar nicht rau absägen dürfen, es sei denn, er hätte sich am Haushaltsetat oder an der Sekretärin vergriffen. Nicht? Aber sein Vergehen war ja viel schwerwiegender. Er hat es an der Demut des Kellners vermissen lassen wahrscheinlich. Hat zu oft irgendwelche Hofschranzen jedweder parteipolitischen Couleur öffentlich abblitzen lassen. Man munkelt in Fachkreisen, er sei ein rechter Rüpel gewesen, nicht wahr? Ein Raubautz, der einer verbalen Prügelei immer gerne dabei gewesen wäre. Wenn ich das höre, sympathisch, den hätte ich gerne kennengelernt. Nicht wahr? Tolle Sache. Aber das war natürlich unvorsichtig von ihm. Da hatten Koch, Stoiber und Konsorten noch ein paar alte Rechnungen mit ihm offen. Man munkelt übrigens in Fachkreisen hier in der Hauptstadt, dass die Chefköchin im Kanzleramt die Aktion mit großem Wohlwollen begleitet haben soll. Nicht? Da kommt ja ein Personalkarussell in Gang, was Koch losgetreten hat. Das könnte zum Beispiel dazu führen, dass einer wie Peter Hane, nicht, dass der Hofprediger von Frau Merkel wird im Hauptsatzstudio, nicht? Ein journalistischer Super-GAU, wenn Sie mich fragen. Nicht? Wenn Sie Details drüber wissen wollen, warten Sie. Ich wollte noch sagen, wenn Sie dazu Details brauchen, ich bin nicht so gut informiert, vielleicht können Sie hinterher den ehrenwerten Staatsminister für Kultur und Medien, Bernd Neumann, dazu befragen. Weiß nicht, ob er sich noch unter Menschen traut. Er hat jedenfalls auf der Gästeliste gestanden. Maßgeblich als Strippenzieher beteiligt an dem Komplott von Koch, wenn man der Süddeutschen Zeitung Glauben schenken darf. Nicht? Klaus, wenn er Ihnen durch die Lappen geht, dann können Sie Herr Wobereit fragen. Oder warum er und sein Amtskollege Kurt Beck bis jetzt immer noch nicht von ihrem Recht Gebrauch gemacht haben, den ganzen Schlamassel endlich vor das Verfassungsgericht zu bringen. Ich sage, Klaus Presser, meine Damen und Herren, der, können Sie sich noch an Klaus Presser erinnern? Das war der Vorgänger von Brenda als Chefredakteur von ZDF. Klaus Presser hat vor zwei Tagen gesagt, was Koch getan hat, ist ein Fall von organisierter Verfassungskriminalität. Nicht? Organisiert? Oh, vielleicht geht es ja auch gar nicht um Presser. Ist ja schon völlig uninteressant möglicherweise, nicht? Vielleicht ist das ein zukunftsweisendes Projekt. Und Presser war nur das Ziel für den Startschuss. Unser Land und die Regierung gehen schweren Zeiten entgegen. Da muss man vielleicht rechtzeitig ein Zeichen setzen, dass alle wissen, dass im staatstragenden Fernsehen unabhängige Journalisten nichts mehr zu suchen haben. Die müssen alle auf Vordermann gebracht sein. Nicht wahr? Wenn die Chefetage dann in den öffentlich-rechtlichen Bedürfnisanstalten ihre Sprechblasen entleert, wenn da einer stört, dann kann beim Entleeren der Sprechblase oder beim Nachtröpfeln, da kann schon mal was daneben gehen. Nicht wahr? Das habe ich hier vor 6 Jahren fast genauso schon mal gesagt. Es hat sich ja nichts geändert. Nicht wahr? Vielleicht sollte ich mich nicht so aufregen, kriege ich noch Schaum vorm Mund. Nicht? Außerdem sind wir hier bei Dreisat, das ist ja ganz was anderes. Nehmen Sie mal das Partnerland von Dreisat Österreich, da wird schon seit Jahrzehnten das Land unter den Parteien aufgeteilt. Nicht? Und da blüht der nationalistische Populismus, wächst, blüht und gedeiht. Nicht? Eigentlich genau das richtige Land für einen wie Koch. Nicht? Aber die Österreicher haben von der Sorte ja selber genug. Und wenn es ab und zu einen aus der Kurve trägt, dann kriegt er posthum, kriegt ein Museum in dem Nazi-Bunker. Ich möchte noch kurz, meine Damen und Herren, noch mal auf diesen Freitag letzte Woche zurückkommen. Da ist ja noch mehr passiert, nicht? Man könnte sagen, der geht unter Umständen in die Bücher ein als ein schwarzer Freitag für unsere Demokratie. Nicht diese klägliche Vorstellung der Regierung da beim Rücktritt von Minister Jung. Also, wenn Sie mich fragen, der Rücktritt kommt 4 Jahre zu spät. Nicht dieser Mann hätte überhaupt nicht Verteidigungsminister werden dürfen. Er hätte überhaupt nicht irgendein Ministerium bekommen dürfen. Wissen Sie, warum nicht? Weil er ein Kellner ist. Verstehen Sie? Und da schließt sich der Kreis vom schwarzen Freitag zum schwarzen Koch. Nicht? Jung war der Lieblingskellner von Koch. Das ist der springende Punkt. Er hat seinen Chef damals vom Untersuchungsrichter gerettet und zum Dank dafür durfte er als Kochattrappe eine 250.000 Soldaten zugucken, wie sie 4 Jahre lang in eine Sackgasse marschieren, führungslos. Nicht wahr? Das ist das System Koch. Man könnte auch sagen, vielleicht ist es schon der Anfang von der Berlusconisierung Deutschlands. Ich habe geträumt letzte Nacht, es wäre zu spontanen Arbeitsniederlegungen beim ZDF gekommen. Nicht Schächter, Kleber, alle dabei. Nicht dann schwarzer Bildschirm und dann eine Entscheidung, Krisensitzung. Koch kriegt eine Landesbank und die neue Verwaltungsrätin beim ZDF wird Erika Steinbach, damit sie mit ihrem vertriebenen Gejammer endlich aufhört. Nicht? Ich kann Ihnen sagen, davon bin ich dann aufgewacht. Nicht? Und das Schlimmste war, ich habe dann gedacht, womöglich kommt es so. Nicht? So geht's doch bei uns zu. Statt die besten Kräfte in unserem Land zu bündeln in dieser Krise, verscherbeln wir das Land an durchschnittlich begabte Parteifunktionäre. Das ist doch furchtbar, sowas, nicht wahr? Überlegen Sie mal, nicht wahr? In einer solchen Zeit, wo eine Regierung etwas anpacken müsse, etwas gestalten müsse, und wissen Sie was? Den behutsamen Ausstieg und den Abschied von Wachstum und Vollbeschäftigung. Darum geht es doch, nicht wahr? Wir und nicht nur wir, ganz Europa verliert unaufhaltsam an Bedeutung und materiellem Wohlstand. Und die halbe Welt sieht es mit Genugtuung. Warum? Weil wir sie jahrhundertelang drangsaliert und kolonisiert haben. Mit Zwangsbekehrung zu Christentum und Kapitalismus haben die Leistungsträger des Abendlandes sich die Tafeln vollgestopft bis zur Erschöpfung des gesamten Planeten. Und jetzt ist Schluss damit. Nicht wahr? Und wissen Sie, wer den letzten Sieg davontragen wird? Die Staatskapitalisten der Kommunistischen Partei Chinas. Das ist eine Pointe der Weltgeschichte, finde ich. Nicht wahr? Wahre Staatskunst müsste doch jetzt darin bestehen, das Volk für einen geordneten Rückzug zu gewinnen. Und was? Na gut, wir haben es ja selber gewählt. Wir haben gewählt, rette sich, wer kann. Nicht? Und weil wir gerade dabei sind, auf der Titanic, meine Damen und Herren, da hat die erste Klasse noch nicht mal annähernd die Betriebskosten gedeckt. Nicht? Die Hungerleider, die Drittklassigen, unten auf den Auswandererdecks, die keinen Zugang zu den Rettungsbooten hatten, die haben erst mit ihrem Ersparten den Luxus oben ermöglicht und rentabel gemacht auf dem Oberdeck. Die Titanic ist zu Recht untergegangen, aber sie ist umsonst untergegangen, weil wir nichts gelernt haben. 100 Jahre sind vergangen, nichts haben wir kapiert. Ich auch nicht. Ich habe in meinem ganzen Leben immer gedacht, Europa hätte als größtes Vermächtnis Vernunft und Aufklärung. Das stimmt aber überhaupt nicht. Wahrscheinlich ist es überhaupt nicht wahr. Die vollends aufgeklärte Erde erstrahlt im Zeichen triumphalen Unheils. Ich weiß nicht, wie viel ich trinken müsste, damit mir mal so ein Satz einfällt. Das sollte man machen. Was sehen Sie? Was trinken und dann ein Dreisat-Themenserie über untergegangene Hochkulturen. Irgendwie sowas. Das wär's doch. Was sehen Sie? Irgendwie so ein 24-Stunden-Themenabend. Verschollene Zivilisationen mit reichlich Alkohol. Wir sollten die Bordkapelle einfach nochmal spielen lassen, Herr Lieberg. Sie könnten uns doch den Rest geben. Was?